Ja, sehr geehrte Frau Zeller, es freut uns sehr, dass Sie sich Zeit nehmen, heute mit uns über das Thema Juan Luis Vives, wie es richtiger heißt, zu sprechen und dass Sie sich Zeit nehmen, dass wir über jemand sehr Interessanten sprechen. Sie sind Professorin für Professionsgeschichte und für Theorien und Berufsethik der Sozialarbeit und der sozialen Arbeit, waren an der Fachhochschule in Erfurt tätig und haben viele unterschiedliche Lehrgebiete und Arbeitsschwerpunkte gehabt, vor allen Dingen zu den Themen, die ich gerade genannt hatte, aber auch zum Thema Geschichte sehr viel gemacht, deutsch-jüdische Geschichte, aber auch eben das Thema Geschichte sozialen Arbeit im Großen und dann an vielen Stellen auch konkretisiert. Es gibt einige Werke von Ihnen. Ich würde jetzt drei mal vorstellen. Und zum einen das, worum es heute gehen wird, ist das Buch Europas Humanisten und Juden, das Beispiel des Spaniers Juan Luis Vives. Als das erste Buch. Das zweite, was wir gerne zeigen wollen würden, ist das, was Sie gemeinsam herausgegeben haben mit Professor Schilling zur sozialen Arbeit Geschichte, Theorien und Profession. Und das dritte Buch, das sehr interessant zu lesen ist und auch wichtig für die soziale Arbeit, ist die Geschichte der Sozialarbeit als Beruf, Bilder und Dokumente von 1893 bis 1939. Also das sind Werke, die schon zeigen, wie ihre Expertise ist. Und heute wollen wir uns eben besonders mit Vives beschäftigen und mit Ihnen darüber reden. Und zum Einstieg können Sie uns kurz die Person mal vorstellen. Also wer war das eigentlich und was für ein Lebenslauf hatte er?
Ja, also das Werk des großen Juan Luis Vives, wie ich auch erst lernen musste, ist ja ein spanischer Name, ist gar nicht zu verstehen ohne seinen biografischen und vor allem auch sehr dramatischen Hintergrund. Und warum am Ausgang vom Mittelalter zur frühen Neuzeit ein damals inzwischen ja schon bekannter Humanist, Renaissance-Humanist, ich werde dazu nachher noch was sagen, warum ich da Wert drauf lege, Renaissance-Humanismus zu sagen, dann als Geistesarbeiter, als Altphilologe, würde man sagen, für Griechisch und Latein, der feine Verse gedrechselt hat und Übersetzungsarbeiten gemacht hat, gelehrt hat, dann sich plötzlich damals nannte man das natürlich noch Armenpflege, heute würden wir sagen sozialen Arbeit, sozialen Problemlagen, ausgesetzt hat, mal über den Tellerrand einer Gelehrtenstube hinausgeblickt hat und sich die Situation in der Stadt Brügge angeschaut hat. Das hat was mit seinen jüdischen Wurzeln zu tun. Und hier gibt es eine interessante Parallele. 1526, die erste der Subventione Pauperum, also die Unterstützung der Armen. Konzept, Theorie war es vielleicht noch nicht so, aber ein Konzept. Und 400 Jahre später, wenn ich richtig rechne, Alice Salomon, die erste Fürsorgetheorie 1926. Also genau 1526, 1926. Also es ist ganz eine interessante Parallele. Beide waren jüdischer Herkunft und beide haben ihr Judentum eigentlich ein bisschen verleugnet. Der eine, also Vives, ganz stark. Alice Salomon ist dann, die Gründe weiß man heute gar nicht mehr so genau, ist dann konvertiert zum Christentum, hat sich aber eigentlich immer nur mit jüdischen Kolleginnen und Kollegen umgeben. Und ihre jüdische Herkunft hat dann in der Frauenbewegung dazu geführt, dass Gertrud Bäumer und Helene Lange, weiß ich nicht, aber Gertrud Bäumer war dagegen, dass eine Jüdin, die dann eigentlich schon Protestantin war, weil sie ist ja im Ersten Weltkrieg konvertiert, zur protestantischen Konfession. Und Gertrud Bäumer war der Meinung, eine Jüdin kann nicht eine führende Persönlichkeit in der bürgerlichen Frauenbewegung sein. Also für beide Theoretikerinnen hat ihre jüdische Herkunft eine große Rolle gespielt und war auch eine Bremse sozusagen im Lebensweg. Zurück zu Vives. Also Vives ist in einem für Europa schicksalsträchtigen Jahr geboren worden, nämlich 1492. Und jeder, der Geschichte gern gemacht hat, vielleicht in der Schule, sagt dieses Datum vielleicht noch was oder dieses Jahr, 1492, also nicht nur Christoph Kolumbus, die Entdeckung einer für Europa neuen Welt, sondern auch die Situation in Spanien, dass Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragon die katholischen Monarchen Spanien wieder einen wollten. Alles sollte christlich, die gesamte iberische Halbinsel sollte christlich werden. Und jeder, der mal in Spanien war und den Süden Spaniens liebt, wundert sich vielleicht oder wundert sich vielleicht auch nicht, wie maurisch der Süden von Spanien geprägt ist. Und da haben nämlich fast ein halbes Jahrtausend die Mauren oder die Araber geherrscht. Und es gab ein relativ friedliches Miteinander mit den Juden, was man sich für den Nahen Osten heute sehr wünschen würde, dass Araber und Juden besser miteinander klarkämen. Zurück ins 16. Jahrhundert, also 1492, beginnt eine neue Zeit, die, ich weiß nicht, ob ich mich da zu weit aus dem Fenster hänge, aber die so dramatisch war, ich finde, sie ist fast vergleichbar mit dem, was wir heute gerade erleben. Wir sind ja in Transformationsprozessen mit Auswirkungen, die wir zum Teil noch gar nicht wirklich wissen. Jetzt wieder der neue Schritt in die künstliche Intelligenz. Und wir sind ja Zeitgenossen und Zeitgenossinnen in einer völlig neuen Zeit, auch wieder einer Umbruchszeit. Und das können wir uns auch für 1492, also vom Mittelalter, Spätmittelalter zur frühen Neuzeit eigentlich gar nicht dramatisch genug vorstellen. Also er wird in Valencia geboren, eine wunderschöne, da mache ich ganz schamlos Werbung, wunderschöne spanische Küstenstadt. Und die Eltern waren Juden und die katholischen Monarchen wollten, wie ich schon erwähnt habe, Spanien einen. Es sollte alles christlich werden und haben dann den Arabern, den Mauren und den Juden die vor die Wahl gestellt, entweder Zwangstaufe oder ihr geht, was einer Vertreibung gleichkam. Viele Juden, und ich bleibe jetzt mal bei den Juden, weil die Araber sind ja nicht heute unser Thema, die arabische Geschichte. Also die Eltern von Wiebes haben sich taufen lassen. Wie viele Juden, viele sind dann gegangen, haben sich vertreiben lassen. Und jetzt beginnt eine dramatische Geschichte eigentlich auch für die Juden Südspaniens, dass manch einer ist vielleicht aus Überzeugung zum Christentum gegangen, aber die wenigsten. Sie sind heimliche Juden geblieben, als Conversos, als Konvertiten und sind manchmal sonntags in die Kirche und freitags und samstags ihren Schabbat gefeiert, weiter ihre jüdischen Feste gefeiert. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, was jetzt gerade wieder für die jüdische Welt gerade vor der Tür steht nächste Woche. Und haben dann heimlich ihre jüdischen Riten gepflegt als Conversos. Und sie wurden dann in Spanien als Maranos bezeichnet oder Maranen. Das ist ungefähr so eine Bedeutung wie Schwein. Also das war eine respektlose
Beleidigung.
Titulierung. Also sie haben auch den jungen Juan Luis taufen lassen, aber zu seinem eigenen Schutz. Und das Absurde war, dass die Mutter, also sie sind erstmal von der Inquisition nicht entdeckt worden, von der Inquisition. Der Vater ist noch eines natürlichen Todes gestorben von Juan Luis Vives. Und die Mutter, der hat man also die Inquisitionsakten geben diese Kenntnis her, hat man noch 24 Jahre nach ihrem Tod die sterblichen Überreste ausgebuddelt aus dem Friedhof und sie nochmal posthum verbrannt bei einem Inquisitionsgericht, weil man entdeckt hatte, sie hat eben doch ihre jüdischen Riten weiter gepflegt. Da waren dann Nachbarn, oft Denunzianten. Und die katholische Kirche hat also da streng darauf geachtet, dass sie dann auch wirklich Christen geblieben sind und als Christen gelebt haben. Und wenn man das dann entdeckt hat, dann hat man ihre Gebeine noch postum verbrannt. Also der junge Juan Luis Vives hat also noch eine Synagoge erlebt, seine jüdischen Wurzeln in Valencia. Man fing dort sehr früh an zu studieren, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Also mit 14, 15 hatte er Latein, Griechisch, Logik, Astronomie, Philosophie studiert und war dann 17, eigentlich mit dem Studium fast schon fertig. Und dann wurde der Boden, heute würden wir sagen, einfach zu heiß. Also war immer aus Angst vor den Inquisitionsgerichten. Und dann ist er zu seinem eigenen Schutz ist er geflohen, hat seine Familie zurücklassen müssen und ist nach Paris. Und dort ist er mit der mittelalterlichen Scholastik und den Denktraditionen sehr unglücklich gewesen und hat dann von Erasmus von Rotterdam gehört. Erasmus ist vielen Studierenden vielleicht, haben Sie vielleicht den Namen schon mal gehört, also spätestens, wenn es um das Erasmus-Programm, Studienprogramm geht, könnten vielleicht Studierende was mit dem Namen anfangen. Und Erasmus war also der Kopf, der Fürst, so wurde er damals genannt, der Humanisten in Europa. Und in Brügge, heutiges Belgien, damals Flandern, dort war eine freiere Luft. Und der dann inzwischen 19-jährige Wiebes ist nach Brügge gegangen, um Erasmus kennenzulernen und dessen humanistische Ideen, und wurde kurze Zeit Schüler, dann Mitarbeiter. Und man könnte heute sagen, dass er dann auch obwohl er Spanier war, muss er ein sehr ruhiger Mensch gewesen sein, sehr ausgleichend, und er war so eine Art Mediator, weil ungefähr 3000 Männer, es waren nur Männer damals, schätzt die Forschung, die Humanisten waren und immer ruhelos in Europa gereist, in Archive, um alte Texte, griechische und römische Texte auszugraben. Und dann gab es oft auch Streit. Und weil der eine wusste es immer besser, sowas kennen wir ja, ne? Auch ist ja sehr menschlich. Und Wiebes muss dann immer so eine ausgleichende Persönlichkeit gewesen sein und hat, ja, heute würde man sagen, Fachtagungen organisiert, Konferenzen organisiert. Und hat dann sich Erasmus gegenüber mal geoutet und hat über seine jüdische Herkunft, dass er eigentlich ein Konvertit ist, ein Converso aus Spanien. Und dann passierte was sehr, ja, sehr Schlimmes, sehr Tragisches für ihn. Erasmus von Rotterdam war Antijudaist. Er mochte, also die Juden, die haben ihn auch weniger interessiert. Er hatte auch keinen Kontakt zu Juden, aber er hat eine tiefe Verachtung für Juden gehabt, die zum Christentum haben sich konvertieren lassen und oder sich taufen lassen und sind dann aber Scheinchristen gewesen. Also die Scheinchristen, die Nuevos Cristianos, die hat er abgelehnt. Und hat, also ich habe schlimme Dinge in Briefen von Erasmus, also die Achtung für Erasmus ist bei mir leider so ein bisschen gesunken. Also damals waren ja Briefe, literarische Gattungen, die waren öffentlich. Also die wurden dann weitergereicht, gab ja noch kein Internet. Und
kein Briefgeheimnis.
Bitte?
Und kein Briefgeheimnis.
Kein Briefgeheimnis. Und da stehen Sätze drin, naja, beschnitten sind sie ja schon, aber man sollte ihnen auch noch die Zunge herausschneiden und die Hände abhacken. Also das ist ja fast schlimmer als Luther, der als alter Reformator dann auch sehr ausfällig geworden ist. Also, ich glaube, Luther hat mal gesagt, dass man auch die Synagogen verbrennen soll. Also Wiebes war von seinem Mentor, er hat zutiefst Wiebes bewundert, hat für ihn auch gearbeitet, ist schlecht behandelt worden von ihm. Er sollte die Briefe von Augustinus übersetzen und bearbeiten. Also da ist eine große erste menschliche Enttäuschung für Wiebes gewesen. Und er hat sich dann distanziert. Er hat Erasmus nie verleugnet, aber er ist seinen eigenen Weg gegangen. Er gehörte dann irgendwann in das Dreigestirn der Renaissance-Humanisten. Also der Kopf war schon Erasmus von Rotterdam, der blieb er auch. Und es ist auch sehr interessant, Erasmus von Rotterdam zu lesen, mit viel Humor. Und es ist eigentlich schade, dass so ein Kopf wie Erasmus von Rotterdam auf dem Gebiet, was Juden anbelangte und Christen, oder Juden, die aus Not sozusagen dann Christen geworden sind, das hat ihn gar nicht interessiert, die Existenznöte, und da also auf dem Auge so blind war. Dann der nächste große, noch bekannte, denke ich, wer so ein bisschen sich mit Humanismus und Geschichte beschäftigt hat, war dann also Thomas Morus. oder Thomas More, der Engländer, also der Niederländer Erasmus, der Engländer Thomas More mit seiner berühmten Utopia. Vielleicht hat das jemand noch mal in der Schule gelesen fürs Abitur. Auch eine sehr interessante humanistische Schrift mit viel Gesellschaftskritik. Und dann der vergessene Juan Luis Vives. Die drei waren eigentlich die führenden Humanisten, Renaissance-Humanisten der frühen Neuzeit, der ersten 30, 40 Jahre. Warum betone ich immer den Renaissance-Humanismus so? Weil die Humanisten mit ihrer Gesellschaftskritik, mit ihrer unsicheren Existenz, man hat auch nicht viel Geld verdient mit solchen Schriften, im Gegenteil, man ist zum Teil auch verarmt, man hat keine Professur gehabt, wo man Geld verdient hat. Dieser Humanismus ist ein bisschen, ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, so ein bisschen verkommen in Akademikertum und in die Professorenschaft, die dann auch wieder, ich bin jetzt in den nächsten Jahrhunderten, die dann doch wieder so ein bisschen enger wurden und auch natürlich nach Posten geschielt haben. Also das ging mir nicht anders. Natürlich war und bin ich froh, wenn ich für meine Arbeit als Hochschullehrerin bezahlt werde. Aber davon haben die ersten Humanisten natürlich geträumt. Er ist dann... war er einer der führenden Köpfe der ersten Renaissance-Humanisten und hat dann ein schwieriges Dasein, immer aus Angst vor der Inquisition. Die kam dann auch bis Brüssel. Brüssel und Brügge sind, glaube ich, 50 Kilometer entfernt, gar nicht weit. Und dann hat er versucht, ausgerechnet bei Heinrich dem VIII. In England Unterschlupf zu finden und da in Oxford zu lehren. Und Heinrich der VIII. Als junger, der hat ja also eine schlimme Geschichte mit seinen ermordeten Frauen und viermal heiraten und dann sich zum Kopf der anglikanischen Kirche machen und den Papst nicht anerkennen und so weiter mit seinen Scheidungsgeschichten. Auch eine interessante Figur der Renaissancezeit. Aber als junger Mann war er der humanistischen Idee eigentlich sehr aufgeschlossen. Also der junge Heinrich der VIII. War eine ganz interessante Persönlichkeit. Also Vives hat dann durfte in Oxford lehren, war sogar mal in Windsor und hat dort als Gast auch mal dort sehr aufgenommen worden, weil die erste Frau von Heinrich dem VIII. War eine Spanierin und die war froh, mit einem Landsmann mal wieder ihre Muttersprache sprechen zu können und hat dann ihn immer so als Beichtvater genommen für die Scheidungsangelegenheit. Die war todunglücklich mit diesem Ehemann, der sie dann ins Kloster verbannt hat. Also Juan Luis Vives war immer, also der muss eine sehr bescheidene, ausgeglichene Persönlichkeit gewesen sein, der immer helfen wollte und nicht eben nur feine Verse drechseln, Griechisch und Latein.
Aber auch immer an den Knackpunkten oder an zentralen Stellen. Ne? Also es ist ja völlig überraschend, dass der immer mit solch bedeutenden Persönlichkeiten in Kontakt gekommen ist. Ja. Also er musste auch irgendwas haben, was fasziniert hat.
Ja, also die drei großen, also andere sind ja leider in Vergessenheit geraten. Also es gab natürlich noch andere Renaissance-Humanisten, die genauso interessant waren. Und nur wie sich eine soziale Bewegung oder wenn man von Summerhill, wie hießen die nochmal, an Summerhill denkt, also an solche Projekte oder sozialen Bewegungen, dann steht und fällt das ja oft mit den Persönlichkeiten. Und die drei, also Erasmus, Morus und Vives, waren einfach die führenden Köpfe und die kannte man und die haben natürlich schnell, für die haben sich schnell die Tore und die Türen geöffnet, eben auch sogar zu Königshäusern. Und wäre gespannt, im Augenblick ist ja König Charles bei uns in Deutschland, in Berlin, ja, im Augenblick ist er in Hamburg. Und ob er ihn kennt, das würde ich ihn gerne fragen. Vives hat in England studiert, bei Heinrich dem VIII. Kampiert und so weiter. Also ganz interessant. Ja, um jetzt nicht zu lang die Biografie werden zu lassen, er hat dann gelehrt. Und jetzt kommt noch ein interessantes Detail. Das wird Studierende vielleicht freuen. Er hat nie einen formalen Abschluss gemacht. In Paris mit den verkrusteten Denktraditionen. Also ich habe keine Unterlagen gefunden, dass er wirklich ein Master war, ein Master, würden wir sagen, oder ein Doktortitel. der war so berühmt, das brauchte der gar nicht. Also das ist interessant. Er hat wahrscheinlich nie einen Abschluss, er hat wahrscheinlich nie einen Professor gefunden in Paris, der ihm die Prüfungen hat abnehmen wollen, weil er war ein viel zu großer geistiger Kopf, der in andere Richtungen gedacht hat. Und er hat keinen formalen Abschluss und hat dann gelehrt, ich vermute mal, also in Löwen gelehrt und eben in England Griechisch- und Lateinkurse gegeben. Er muss ein sehr guter Hochschullehrer gewesen sein. Und da war der Doktortitel, Professorentitel uninteressant. Heute könnte man es vielleicht vergleichen mit einem Privatdozenten oder so. Ne? Und er ist dann mehr schlecht als recht bezahlt worden auch. Aber ja, und irgendwann hat er dann vielleicht, er wollte immer Geld, natürlich mit dem, was er konnte, Geld verdienen. Er hat dann geheiratet, was sehr ungewöhnlich war für die Zeit damals, für die Gelehrten. Und hat auch eine Converso geheiratet. Also das ist auch eine Spanierin, die dann nach Brügge, die Familie Valdaura, die es nach Brügge verschlagen hat. Und aber die haben, glaube ich, gar nicht so viel miteinander gelebt, weil er eigentlich immer ruhelos in Europa war und gelehrt hat. Und dann hat der Brüggener, also der Bürgermeister von Brügge, hat den Humanisten, Ribes hat ja in Brügge gelebt, und gefragt, sagen Sie mal, so muss man sich das heute vorstellen, könnten Sie sich vorstellen, als Humanist auch sich mit den Armen mal zu beschäftigen, mit der Armenfrage? Wir werden dem nicht mehr Herr. Vor den Kirchentoren, das muss man sich wirklich vorstellen, also haben die mittellose Klientel hat da gesessen und gebettelt. Und dann kam ja dazu, in der Übergangszeit zum Mittelalter, Neuzeit, Betteln war jahrhundertelang ja erlaubt. Das war ein sozialer Status, könnte man heute sagen. Und jetzt wurde es plötzlich verboten. Dann kam erst die Beutelordnung, nannte man die erst damals, dann Bettelordnung. Und es wurde immer mehr eingeschränkt, immer mehr Sozialdisziplinierung, Sanktionierung. Und dann durften sie nur noch sonntags betteln vor den Kirchen. Und was haben sie sonst gemacht? Wo haben sie was zu essen herbekommen? Und dann kam diese tiefe Verachtung dazu. Und das, an die denke ich, also diese frühneuzeitliche Verachtung für mittellose Menschen. Und immer wenn ich lebe ja nun in Berlin, einer Großstadt, wenn ich Wohnsitzlose sehe, denke ich manchmal an diese Zeit damals, weil daher rührt auch die Verachtung. Also der soziale Status, wenn jemand in der sozialen Leiter wirklich so weit schon gekommen ist, dass er auf der Straße leben muss, und dann ist das ja kein Status, der gesellschaftlich geachtet wird. Und also diese tiefe Verachtung kommt aus der frühen Neuzeit. Ja. Aber Humanität hat ja was nicht mit Verachtung des Menschen zu tun, sondern mit das humanistische Denken hat sich natürlich auch Menschen zugewandt, die eben im Leben nicht so klar gekommen sind, in sozialen Problemlagen sind, wie wir heute sagen. Und Ribes muss sich damals erstmal so ein bisschen gesträubt haben, dem Bürgermeister gegenüber, und gesagt, ja, ich bin ein Stubengelehrter, ich kann Griechisch und Latein und ich habe mit Studenten zu tun, aber den Arme-Leute-Geruch, den habe ich eigentlich noch nicht so, dem habe ich mich noch nicht so aussetzen müssen. Aber er war sehr akribisch und hat sich das nicht zugetraut. Und hat sich dann erstmal ganz ordentlich angeguckt, also wie macht man das eigentlich, sich soziale Problemlagen anzugucken. Also man geht vor die Kirche und fragt die Leute. Das war neu, Menschen zu fragen. Und manchmal denken wir, wenn ich heute Zeit habe, dann bleibe ich auch mal stehen und werfe nicht nur ein Eurostück rein, sondern frage auch. Also manchmal kostet mich das auch Überwindung, muss ich auch zugeben. Das kostet ja auch Zeit. Und dann sensibel genug sozusagen, ja, wie kommt es, wie bekommt ihr das Leben auf der Straße? Also das muss man sich ja dann aussetzen. Das hat er gemacht. Und hat sich dann Armenordnungen angeguckt. Die berühmteste Armenordnung gab es dann in Nürnberg. Jetzt muss ich überlegen, 1522 gab es das erste Mal in Nürnberg eine Armenordnung, wo dann die Stadt Nürnberg sich überlegt hat, was machen wir mit unserer Armutsklientel? Weil das wächst uns hier über den Kopf und die müssen sozial diszipliniert werden, in die Moderne hinein. Geldentwicklung, erstes Verlagssystem als Vorläufer der Industrialisierung und so weiter. Aber ob Wiebes die Nürnberger Armutsordnung gekannt hat, glaube ich fast nicht, weil, wie gesagt, kein Internet. Wie komme ich in Brügge, in Flandern, an die Armenordnung in Nürnberg? Also es, ich denke, also meine Hypothese, meine Vermutung ist, dass er, in, dass er sich die Armen oder die Situation der Armutsklientel in England angeguckt hat, durch seine Aufenthalte in Oxford und London. Und hat sich da vielleicht auch schon Gedanken gemacht. Was machen wir mit Menschen, die arbeitslos herumhängen? Mhm. Denn Müßiggang wurde dann ja stigmatisiert. Also ein Mensch, der nur auf der Straße rumhängt, nichts tut, war dann eigentlich auch der Verachtung anheimgegeben. Und dann hat er sich rangemacht, hat also wirklich im Dreischritt Analyse, Diagnose, also Analyse, hat sich das angeguckt, was ist die Situation der Leute. Und damals, also das Verhältnis zwischen Gebenden und Nehmen war jahrhundertelang ein Nichtverhältnis. Man hat, also das Almosen hatte eine sündentilgende Funktion. Als Wohlhabende hat man was gegeben und hat sich dann einen besseren Platz im Himmel hoffentlich damit erkauft. Das war ja das, was Luther auch sehr angeklagt und gesagt, also wenn ihr nur gebt, damit ihr eure Sünden damit bezahlen könnt, einen besseren Platz im Himmel bekommt, also dann lasst es. Das ist Heuchelei. Das war auch eine Leistung von Martin Luther. Und, aber ich habe immer gesagt in den Seminaren, wenn es Armut nicht gegeben hätte, man hätte sie erfunden. Einfach weil die Reichen und die Wohlhabenden brauchten ja die Armen, um ihr Almosen zu geben, um dann eben auch sich besser zu fühlen auch. Mhm. Und also, dass man mit denen gesprochen hat, das war eigentlich völlig unüblich. Also, erster Schritt Analyse, sich das angeguckt, die soziale Problemlage. Heute würden wir sagen, man hat eine empirische Untersuchung gemacht. Und dann die Diagnose war schon, also, dass Armut nicht Gott gewollt ist. Das hat ja jahrhundertelang gegolten. Also Armut ist Gott gewollt. Es wird immer Arme und Reiche geben. Und jetzt kommt plötzlich dieser sozialpolitische Blick dazu. Ja, warum gibt es eigentlich so viel Armut? Das hat was mit Reichtum, mit Ungerechtigkeit zu tun, mit Reichtum, Armut und vor allem auch mit Kriegen und Feuersbrünsten und der unsicheren Situation damals.
Ja. Wiebes wurde gar nicht alt, ist 48 Jahre alt geworden. Und wie kam es zu seinem Tod nach diesem bunten Leben und nach diesem Leben in vielen Ländern?
Berücksichtigen müssen wir natürlich, dass man damals natürlich nicht so alt wurde. Also Hochaltrigkeit gab es kaum. Im Schnitt wurden die, glaube ich, 50, 55, die Menschen damals. Manchmal auch 60, da war man schon sehr alt, galt wahrscheinlich schon als hochaltrig. Aber mit 48 unter den Lebensbedingungen, das war schon auch relativ jung. Und meine Vermutung ist, dass er an Kummer gestorben ist. Wenn es den Begriff Psychosomatik schon gegeben hätte, dann würde ich ihm das diagnostizieren. Er hat ja ein sehr schwieriges Leben, immer in Todesangst geführt. Und dieses Lebenswerk ist wirklich sehr erstaunlich vor dem, was er hat erleben müssen. Und seine Herkunft immer verleugnen. Er hat Spanien nie wieder gesehen, weil hat er immer Angst vor der Inquisition gehabt. Vor der Inquisition geflohen, wie ich vorhin erwähnt habe, auch von Brügge nach England. Und stand eigentlich immer unter Lebensgefahr, auch seine Schriften. Und er hat auch nie wirklich eine bürgerliche Existenz gehabt. Er hat Bettelbriefe schreiben müssen, damit er Geld bekommen hat. Er hat also Mäzene gehabt, Fürsten, die ihn auch unterstützt haben. Also er war im Grunde abhängig und hat nie wirklich ein regelmäßiges Einkommen gehabt. Und wurde dann auch immer kränklicher. Also er war wohl ein sehr sensibler Mann, der auch sehr unter dem, das schreibt er in seinen Briefen, also unter dem kalten Wetter in Europa gelitten hat, vor allem in England, konnte sich da musste sich ein Zimmer teilen, hatte noch nicht mal einen Schreibtisch, der hat wahrscheinlich seine Schriften manchmal auf dem Knien geschrieben hat also jämmerliche, also auch an Erasmus immer wieder geschrieben, wie schlecht es ihm auch geht, auch gesundheitlich. Das hat Erasmus aber nicht so interessiert. Also dieses schwere Leben eines Flüchtlings, eines geflüchteten Menschen, immer in Todesängsten, macht natürlich auch was mit dem Organismus. Das ist, würde ich heute so sehen. Und er wäre vielleicht älter geworden und hätte noch, vielleicht noch mehr Erfolg gehabt. Er ist als bescheidener Mann und Gelehrter dann an seinem Blasen- und Nierenleiden, so habe ich das gelesen, verstorben und dann auch in Vergessenheit geraten. Okay. Man hat ihn vergessen, schade. Mhm.
Ja. Ja, ich gucke mal gerade, wir rutschen schon in die dritte und vierte Frage rein, aber ja, es ist so spannend, man mag gar nicht unterbrechen. Ich wage es trotzdem mal. Mhm, ja. Wir wollen, bevor wir so auf die Kernpunkte des Wiweschsen-Programms,
gar nicht so einfach auszusprechen für uns.
Zu sprechen kommen, uns eigentlich auch noch mal ein kleines Bild machen über die, seinen Bezug zur Wissenschaft. Also er war ja, wir hatten es gesagt, Humanist, war Gelehrter. Also um auch vielleicht mal so ein Bild zu bekommen oder eine Vorstellung zu bekommen, welches Menschenbild verfolgt er eigentlich, was steht dahinter? Ja. Kann man da kurz was zu sagen?
Ja, das ist, also ich habe ja quasi schon manches vorweggenommen. Es hatte das Menschenbild des Humanisten Webers hat was mit seiner jüdischen Herkunft auch zu tun. Denn er war kein Theologe. Er hat nicht wie Erasmus Theologie studiert. Mhm. Sondern und auch, obwohl Thomas Morus war Theologe. Mhm. Also, wir bringen es auf den Punkt. Das Menschenbild von Wiwes war von einer Gerechtigkeitsethik, einer Verpflichtungsethik, einer jüdisch-biblisch-talmudischen Verpflichtungsethik gespeist, dass Barmherzigkeit, den Begriff hätte er abgelehnt, dass Unterstützung etwas damit zu tun hat, da braucht man nur in Bibel und Talmud zu gucken, gerechte Verhältnisse herzustellen und nach den Ursachen zu fragen.
Ja, richtig. Und damit macht er doch eigentlich schon Front gegen die gesamte bis dahin geltende mittelalterliche, also christliche Almosenlehre, Armut als gottgewolltes Phänomen. Ja. Ja. Das bestritt Vives. Mhm.
Und das war übrigens gefährlich auszusprechen, weil die Bettelorden, also die katholische Kirche und die Bettelorden, die haben ihn dann auch bekämpft. Seine Bücher waren zum Teil auf dem Index dann auch. Und er, erstens also diese konservativen Kollegen und die Bettelorden und dann die Inquisition. Also er hat sein Werk, ein Lebenswerk, schreiben müssen, immer in Todesangst eigentlich. Ja. Und also zurück zum Menschenbild. Also eine.
Also wenn ich kurz unterbrechen darf, wenn Sie sagen, also eigentlich immer, der war ja immer geflüchtet, also der ist ja immer von einem zum nächsten,
Also. Und Flüchtlinge, da können wir in die heutige Zeit wieder gehen. Also es wird immer noch viel zu wenig die Ressource der zu uns zugewanderten und geflüchteten Menschen gesehen, was da eigentlich auch für Potenziale, die natürlich zum Teil, großen Teil aus dem Orientalischen kommen, aber es wird noch immer viel zu wenig genutzt und die bringen ja noch mal ganz andere Traditionen mit und könnten unser Denken hier auch erweitern. Mhm. Also das war ein Hintergrund seines Menschenbildes, die er aus Valencia mitgebracht hat. Anderer Umgang mit Behinderten. Mhm. Er hat natürlich in der jüdischen Gemeinde in Valencia jüdische Ärzte und Medizin kennengelernt. Mhm. Deswegen hat er auch eine Diätetik, also Diätenlehre entwickelt. Also er war wirklich ein Universalgelehrter und hat also sich um Gesundheitsfragen Gedanken gemacht und hat im Grunde schon sei dafür eingetreten, Behinderte nicht auf dem Jahrmarkt auszustellen, behinderte Menschen, sondern sie menschlich zu behandeln.
Ja. Gab es denn außer Erasmus von Rotterdam noch andere geistige Vorbilder für ihn? Oder?
Das ist eine sehr gute Frage. Thomas Morus, mit dem war er eng befreundet. Die Subventione Pauperum, die Unterstützung der Armen, also seine Reformschrift von 1526, ist sehr vergleichbar mit der Utopia. Also es wäre toll, wenn man in Seminaren oder mit Abiturienten oder in einer Bachelor-Masterarbeit mal die beiden Schriften miteinander vergleichen könnte. Also er war eng befreundet mit Morus, Thomas More, und hat ihn als Vorbild gehabt, der auch schon gesellschaftliche Verhältnisse in England sich angeschaut hat, Missbrauch, Machtmissbrauch der Herrschenden studiert hat, Kriege als Ursache von Armut, Verarmungsprozessen gesehen.
Wie stand er denn eigentlich zum Thema Wissenschaft?
Und den Wissenschaftlern, ne? Also die waren ja damals so Universalgelehrte. Das Wissen im 16. Jahrhundert und im Mittelalter war ja noch relativ überschaubar. Also das ist ja gar kein Vergleich zu heute. Hier heute kann man ja jeden Tag nur noch lernen, dass man eigentlich nichts weiß oder wenig. Also die Disziplinen waren vor allem Jurisprudenz, Medizin, Philosophie,
Theologie,
alte Sprachen. Habe ich was vergessen?
Ja, das sind die fünf.
Logik, Astronomie habe ich, glaube ich, genannt. So, und er ist für einen Eklektizismus eingetreten, was wir heute natürlich sagen, nein, wir brauchen Experten und Fachwissen und auf dem Gebiet muss man also ganz gut sein. Er hat gesagt, das ist eigentlich hinderlich. Und das finde ich einen interessanten Gedankengang. Er hat gesagt, wir müssen, also wenn ich Aristoteles, die Logik eines Aristoteles verstanden habe, dann habe ich eigentlich immer noch nicht viel verstanden. Ich muss mir auch andere Disziplinen anschauen. Er ist also für einen, das aus dem Eklektizismus, also sich, was ja soziale Arbeit, was man uns ja manchmal so vorwirft, unserer Profession, ihr nehmt ein bisschen aus der Psychologie und ein bisschen aus der Jurisprudenz und dann kommt die Pädagogik dazu und dann kommen die Methoden der sozialen Arbeit und dann rührt ihr irgendwie den Topf rum, aber ihr seid keine kleine Therapeuten, kleine Juristen, kleine Pädagogen und so weiter, sondern das ist eine Chance, weil wir holen uns das, was wir brauchen und machen daraus die Wissenschaft soziale Arbeit oder die Sozialarbeitswissenschaft. Ist ja, Silvia Staub-Berners-Kuhni hat ja immer darum gekämpft, das auch mal anders zu sehen. Und Wiebes für seine Zeit hat auch gesagt, sich die Disziplinen viel von Medizin, von Philosophie, von Logik, von Jurisprudenz zu verstehen, ist eine Stärke und keine Schwäche, weil ich natürlich dann nicht nur Philosoph bin oder nur Logiker oder nur Mediziner. Und ich benutze da mal gerne so den Vergleich zu Hannah Arendt. Hannah Arendt hat mal gesagt, wir müssen denken lernen ohne Geländer. Mhm. Ja, das ist ja ein berühmter Ausspruch. Mhm. Denken ohne Geländer, das muss man sich auch trauen. Und das sollten wir uns heute auch wieder trauen. Und dieser Flüchtling aus Valencia ist wirklich dafür eingetreten. Guckt euch Europa als Ganzes an, guckt euch die sozialen Problemlagen an, die Kriege, die Engführungen in den Wissenschaftsdisziplinen. Damit können wir die mittelalterlichen Denktraditionen nicht aufbrechen. Und insofern ist er also für immer gegen enge Denkgrenzen gestoßen und für ein Denken ohne Geländer. Das finde ich also heute immer noch ganz großartig.
Sie hatten eingangs schon bei der Vorstellung der biografischen Geschichte zu Wiebes von seinen systematischen Vorstellungen und auch Ideen einer sogenannten Subventionspraxis gesprochen, De Subventione Pauperum. Ich habe kürzlich zufällig bei Sloterdijk gelesen, eigentlich ganz unbekannter Philosoph, der Wiebes auch zur Kenntnis genommen hat und gesagt hat, im Grunde genommen ist das erste Traktat über Sozialpolitik in Europa.
War es,
ne? Würden Sie so bestätigen. Können Sie uns vielleicht, damit wir da mal ein Bild von vermitteln können, die Kernpunkte des Wiebes'schen, also das ist jetzt im Genitiv gar nicht mehr zu machen.
Ja. Spanischen Namen.
Ja, den Wiebes'schen Sozialprogramm, die Kernpunkte vorstellen, dass ist ja wahrscheinlich nicht mehr so leicht zu machen wie vielleicht noch das, wogegen er sich wandte, nämlich diese Almosenlehre à la Thomas von Aquin mit den sechs barmherzigen Werken. Nicht?
Ja, ja. Also ich bin positiv überrascht, dass Sloterdijk ihn offenbar entdeckt hat oder über Hübers gelesen hat. Übrigens, der Name Hübers, der uns hier in Deutschland so schwerfällt, ist in Spanien, wo habe ich gelernt, wie Müller-Meyer-Schulze. Also das ist ein sehr häufiger Name übrigens da. Ja. Mhm. Auch ein sehr häufig jüdischer Name gewesen. So, also diese Subventus Pauperum oder die erste Armen, ich habe es immer Armenpflegekonzeption genannt.
Ja.
Und die Kernpunkte kann man so quasi auf 10 Aspekte vielleicht reduzieren. Und da muss ich jetzt in meine Unterlagen schauen. Also, wir haben in diesem 10-Punkte-Sozialprogramm, können wir es auch nennen, von 1526, also wirklich ja vor vielen hunderten Jahren, Anlegen von Verzeichnen zur Erfassung von Bedürftigkeitsprüfungen.
Ja.
Also, dass man sich die Klientel überhaupt erstmal, dass die ein Gesicht, eine Adresse, ein Schicksal bekommen. Und das wurde natürlich festgehalten auf Papier und damit haben wir den ersten Bürokratisierungsprozess.
Mhm.
Also es gab damals noch keine Akten, unter denen leiden wir ja heute und jeder Sozialarbeiter, jede Sozialarbeiterin kommt manchmal um vor Aktenbergen.
Mhm.
Aber das gehört dazu, Bedürftigkeitsprüfung. Dann ist er dafür eingetreten, dass man ortsfremde Bettler in ihre Geburtsstätte zurückschickt. Also die konnten dann, wenn sie aus Nürnberg waren, sollten sie nach Nürnberg zurück und nicht in Fürth betteln. Ja, also schon auch so eine Sozialdisziplinierung, auch schon Eingrenzung. Dann ist er für die Erziehung, also da war er Humanist, Bildungsbewegung, für die Erziehung der Arbeitsfähigen eingetreten. Da haben wir den Pädagogisierungsprozess, also schon auch so ein bisschen mit dem moralischen Zeigefinger. Ja. Also wenn du ordentlich lernst und deine Schule machst und dann kannst du was werden. Also es war schon auch Arbeitserziehung, Erziehung zur Arbeit. Das ist sehr früh neuzeitlich. Wäre im Mittelalter noch völlig undenkbar gewesen. Da war er natürlich Kind seiner Zeit. Erziehung zur Arbeit. Haben wir ja bis heute. Ne? Mhm. Eigentlich so Jobcenter und also Leistungskürzungen, wenn man sich nicht 5-mal im Monat bewirbt und die Stelle annimmt und so weiter. Also das haben wir der frühen Neuzeit zu verdanken, diese Pädagogisierung, Sozialdisziplinierung. Dann fand ich einen sehr interessanten Gedanken in seinem Konzept, die Rückführung und Arbeitsvermittlung in alte Berufszweige. Also wenn jemand arbeitslos war, aber früher als Zimmermann gearbeitet hat oder als Steinmetz, dann sollte er möglichst, also er hat dann schon auch die Fähigkeiten, also nicht irgendwo reingestopft, um nur zu arbeiten, sondern in einen alten Berufszweig, wenn es irgendwie möglich war. Dann Arbeitsvermittlung auch für Ungelernte und Jugendliche. Jetzt kommt quasi der Jugendliche in den Blick.
Mhm.
Es gab Jahrhunderte keine Kindheit. Kinder sind also, ne?
Kleine Erwachsene.
Einfach, ja, waren kleine Erwachsene. Und jetzt kommen plötzlich Jugendliche, die auch eine Arbeitsvermittlung brauchen. Es ist ja sehr vertraut bis heute. Dann eine Idee, das haben wir so in gewisser Weise übernommen, nämlich Bevorzugung von Handwerksmeistern, wenn diese Arbeitsplätze schaffen. So dieses Prinzip haben wir ja heute. Wer also behinderte Menschen, auch Jugendliche aufnimmt oder ausbildet, hat natürlich auch dann Vorteile, Handwerksbetriebe. Das Problem haben wir heute wieder mit unserem Fachkräftemangel. Also Handwerksbetriebe und überhaupt Betriebe können gar nicht hoch genug mit weniger Steuern belastet werden, wenn sie ausbilden und sich nicht freikaufen.
Ja. Darf ich da mal zwischenfragen? Das war ja zu der Zeit doch noch alles recht ständisch organisiert.
Ja.
Also hat er das tatsächlich so gedacht, dass über Standesgrenzen hinaus dann auch so praktiziert wird?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, es gab ja eigentlich Ungelernte und Handwerksberufe.
Ja, gut, aber die ja immer nur innerhalb ihrer Gilden
und Zünfte
geholfen haben, sagen wir es mal so.
Ja,
und wenn dann jetzt jemand ungelernt war oder aus einer anderen Zunft kam, dann wäre die spannende Frage, ob das im westlichen Sinne dann, jetzt habe ich es fast, im westlichen Sinne tatsächlich auch gefordert ist, dass man jetzt diese Zunftschranken mal außen vor lässt und sagt, der Mensch braucht Arbeit, also er soll kommen.
Ja, aber er musste da natürlich eine Ausbildung machen. Und wenn er früher Zimmermann war und dann sozusagen in eine soziale Problemlage gerutscht ist, dann möglichst aber wieder in diesem Handwerksbetrieb. Mhm. Also Zünfte, dass Zünfte auch ausbilden. Ja, also, also das und Zünft.
Ja gut, also ich will es nicht jetzt überstrapazieren, aber ich hatte jetzt gerade den Gedanken, dass das ja im Grunde genommen noch so im üblichen Kontext der gesellschaftlichen Vorstellung von Helfen lag, dass der Stand, also ich sag mal das Ganze meiner Identität, bei meinem Stand aufgehoben ist und ich auch dort Hilfe erwarten konnte. Aber wenn ich aus einer anderen Standes- oder anderen Zunft kam, war das in der Regel nicht möglich. Und dann wurde man zurückverwiesen. Mhm. Also wenn ich jetzt als Zimmermann nicht mehr arbeiten kann und ich melde mich jetzt beim Tischler oder so, wäre das nicht gegangen. Ja? Und spannend wäre ja, wenn wie Weavers dazu etwas gefordert hätte, was also genau diese standesübergreifenden Hilfsmotive aufgelöst hätte. Mhm.
Also die Subvention de Pauperung oder dieses Armpflegekonzept nimmt dazu keine Stellung. Also nicht, dass ich mich falsch erinnere, weil wir haben es ja hier mit einem kommunalen Konzept zu tun, mit einem städtischen Konzept. Und wie er über die Zünfte gedacht hat, also er hat ja eher die Armutsklientel im Blick gehabt vor den Kirchentoren und vor den Stadttoren. Ja. Und hat ja dem Bürgermeister von Brügge, also einen der Kommune, der Stadt, ein Konzept vorlegen wollen. Und insofern müsste man die Schrift noch mal lesen, ob er zu den Zünften, aber mir ist es jetzt nicht so in, also Armutsprävention ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Bevorzugung von Handwerksmeistern, wenn die ausgebildet haben. Und ne, das bleibt also noch mal festzuhalten. Mhm. Dann allerdings auch Durchsetzung des Arbeitszwangs. Also Müßiggang, da war er Kind seiner Zeit. Also wer nur faul in Anführungsstrichen herumliegt, hat kein Recht auf Müßiggang. Mhm. Ablehnung des Müßiggangs. Also da haben wir es mit der protestantischen Arbeitsethik zu tun, mit der veränderten Arbeitsethik in der frühen Neuzeit. Aber das, was nach seinem Tod, 1540 ist er verstorben, und dann im 17. und 18. Jahrhundert mit den Arbeitshäusern passiert ist, mit Zwang, Strafe, Prügelstrafe, das wäre für einen Humanisten undenkbar gewesen. Also nicht Prügelstrafe, weil jemand nicht arbeiten will, sondern Überzeugung, Beratung, jemand schon auch motivieren, also fördern durch fordern. Also das, was wir heute in den Jobcentern haben, das war genau seine Idee. Also motivieren, fördern, aber auch fordern, beraten. Und ich sage gleich noch mal was zu dem Berufszweig, wer das dann eigentlich machen sollte. Ja. Ganz interessant, wo er seine Anleihen her hat, denn er hatte ja noch keine Vorbilder. Nochmal zum diesem 10-Punkte-Programm, dann die Versorgung von Findelkindern, auch neu für die Zeit, also Waisen, also Eltern, die ihre Kinder nicht ernähren konnten, ich hätte beinahe gesagt in Babyklappen, die gab es damals noch nicht, aber abgegeben haben, einfach liegen gelassen haben, verhungern
schon,
lassen. Ach ja, ja, Sie haben recht, im Mittelalter, genau, vor den Kirchen gab es schon sowas wie, man konnte Findelkinder abgeben, anonym.
Die Drehklappen.
Ja, Sie haben recht, dann gab es schon
sowas. Gab es einen Bischof, dessen Name mir jetzt nicht einfällt.
Ja, stimmt, ja. Also man brauchte natürlich auch Arbeitskräfte und also Kinder nicht aussetzen. Ne? Das wäre also völlig inhuman gewesen. Ja. Dann hat es ja ganz vehement, das hat eben die Kritik der Bettelorden eingetragen und dass seine Bücher auf dem Index gelandet sind, Trennung von Staat und Kirche.
Ja.
Trennung von Kommune und religiöser Institution. Ach. Er hat den christlichen Orden, katholischen Orden, nicht viel zugetraut. Also Missbrauch, darüber hat man damals mit Sicherheit noch nicht geredet, aber Missbrauch von Geldern.
Ja, ja.
Die Klöster, die Mönche und Nonnen, die manchmal dann auch ein ganz gutes Leben geführt haben, die Priester. Ja. Die Verteilung von Geldern, Missbrauch von Geldern, das hat er dem Klerus nicht zugetraut, sondern das sollten städtische Beamte machen. Also da hat er sehr viel... Ja, er hat dann also schon, also Korruption, das hat er gesagt, das ist mit städtischen Beamten nicht möglich. Da war er natürlich auch ein bisschen idealistisch vielleicht. Mhm. Ja, und dann als letzten Punkt städtische Finanzierungskonzepte entwickeln. Also, aber bitte nicht durch die Kirche, weil die haben Spendengelder, wo die es dann hingeflossen haben, das wusste man. Also es war dieser Rationalisierungsprozess mit Spendengeldern, rational umgehen, rationell umgehen und wirklich dahin zu fließen, hinfließen zu lassen, wo sie hingehören. Jetzt noch mal zu den Berufszweigen, in Anführungsstrichen. Wo hat er eigentlich dann nicht nur Ideen für sein 10-Punkte-Programm gehabt, Vorbilder, sondern wer soll das eigentlich auch machen? Und da hat er gesagt, also ungelernte Armenpfleger als Ehrenamt, also wohlhabende Bürger, die sich dann in ihrer Großzügigkeit der Armutsklientel zugewandt hat, da hat er die Chance nicht so gesehen, sondern er hat bei den Alten, er konnte natürlich fließend Griechisch und Latein. Er hat bei den alten Römern in der Antike nachgeguckt. Wie haben das die Leute in Rom gemacht? Weil Cäsar hat ja dann, soll mal gesagt haben, also seine Berater gefragt haben, wie viele Arme haben wir hier eigentlich in Rom herumliegen? Mhm. Wir müssen Sümpfe trockenlegen, wir brauchen Arbeitskräfte. Und da hat man wohl festgestellt, ungefähr 300.000. Und da hat er gesagt, das sind mindestens 200.000 zu viel. Mhm. Also 100.000, die können vielleicht nicht gehen, die haben Arme und Beine, sind todkrank, alt, die können wir nicht brauchen. Aber Cäsar war übrigens der Erste, der Arbeitsbeschaffungsprogramme entwickelt hat. Das ist übrigens zu Cäsar zu sagen. Mhm. Aber damit war es auch mit seinem sozialpolitischen Konzept. Also die Berufe oder die Tätigkeiten im alten Rom waren Zensores und Quästoren. Jetzt brauchen wir wieder das Lateinische. Also Zensores sind die Sittenwächter gewesen. Und das hat Wiebes nicht vorgeschlagen. Also in die Schlafzimmer oder in die Häuser rein. Er ist für Hausbesuche schon eingetreten, um die soziale Problemlage festzustellen. Es waren übrigens auch völlig neu, Hausbesuche zu machen. Aber nicht um nur Sittenwidrigkeit festzustellen, nein, sondern er hat sich orientiert, interessanterweise auch gegen die Kirche, nicht an den Diakonen, die es ja schon lange gab. Diakone, meine Vermutung war, dass er immer noch innerlich Jude geblieben ist und bei den Christen das sich nicht abgucken konnte. Also den Diakonenberuf oder die Tätigkeit hat er nicht als Folge gehabt, sondern die Quästoren im alten Rom. Also Quästoren waren, können wir heute vielleicht vergleichen mit Verwaltungsbeamten, die natürlich auch die Kriegskasse geführt haben und die eigentliche Arbeit gemacht haben. Armenpfleger. Und da hat er Anleihen genommen. Und das ist in seiner zwei Bände umfassenden Schrift, die übrigens gar nicht so umfangreich ist, also wirklich mit Schmunzeln zu lesen, nicht die Diakone, sondern Quästoren. Die Quästoren, die römischen Quästoren waren sozusagen die Urgroßväter heutiger Sozialarbeiter, muss man in dem Fall ja männlich sagen. Eine Sozialarbeiterin hat er sich, glaube ich, noch nicht vorstellen können, weil das Ehrenamt war nur von Armenpfleger, durfte ja nur von Bürgern mit Wahlrecht ausgeübt werden. Und da Frauen das nicht hatten, gab es nur männliche Armenpfleger. Also Armenpflege war eigentlich ein männliches Tätigkeitsfeld. Ich habe Studierenden oft gesagt, also es ist ja heute so eine Art Frauenberuf, immer noch 70-30% etwa. Also eigentlich die Geschichte der sozialen Arbeit ist eine Geschichte der Armenpflege und der Männer, nicht der Frauen. Es gab natürlich Privatinitiativen, wie Amalie Sieveking zum Beispiel oder die Elisabeth von Thüringen, wenn man sich die zum Vorbild nehmen will. Aber es gab kaum Armenpflegerinnen, sondern Armenpfleger. Ja, also die Quästoren. Interessant, also fand ich wirklich wahnsinnig spannend, das festzustellen, wer dann die Arbeit
macht. Vielleicht noch einen Aspekt kurz. Also ich habe jetzt noch mal von Ihnen gelernt, dass es ihm auch um die Feststellung ging, ob jemand bedürftig ist oder nicht. Ja. Und mir fiel dann sofort der Begriff soziale Diagnostik ein, der dann später ja bei Alice Salomon oder spätestens da oder auch Mary Richmond aufgegriffen wurde. Aber da ja auch nicht unbedingt in dem Sinne, dass man auf die Bedürfnisse genauer geschaut hat, sondern eben nur um die Differenz, ist er bedürftig oder ist er nicht bedürftig, aber nicht so darauf geschaut hat, was braucht die Person denn? Hat Wie wär's das denn schon gedacht?
Ja, also mit dem mit dem Anspruch möglichst, also schon, der hatte schon so eine Art, er musste so eine Art Beratungskonzept, natürlich müssen wir das auf methodisch sehr bescheidenem Niveau uns vorstellen, aber Menschen zurückzuführen in alte Handwerks- oder in alte Berufe, die sie mal ausgeübt haben, ist ja schon so ein erster Schritt.
Ja, ja.
Nicht irgendwas nur, um zu arbeiten, um der Arbeitsethik zu entsprechen, sondern auch den Bedürfnissen nachzugehen. Er hat noch nicht die Frage des Kapitalismus gestellt, was die Gesellschaft braucht, sondern auch, was der Mensch braucht. Das war sein humanistischer Blick. Was braucht das Individuum?
Ja, interessant. Also das wird ja gemeinhin Alice Salomon als erster zugeschrieben, die dann nochmal im Gegensatz zu der amerikanischen sozialen Arbeit mit Mary Richmond tatsächlich nochmal drauf schaut. Soziale Diagnose heißt ja auch nicht nur die Differenz zwischen bedürftig und nicht bedürftig oder unterstützungswürdig oder nicht unterstützungswürdig zu treffen, sondern tatsächlich auch zu schauen, was braucht die Person im Besonderen, um darauf aufbauend dann auch Hilfen zum Beispiel zu entwickeln. Und, aber dieser Gedanke schwingt ja schon im Grunde genommen bei Vives mit. Ne?
Ja. Und durch den Humanismus, durch die humanistische Idee in Europa, die ist ja dann auf dessen geistigen Fundament, das ist ja eines unserer geistigen Fundamente in Europa, die Menschenrechte fußen darauf und so weiter.
Ja.
Also dieser Individualisierungsgedanke und was braucht ein Mensch um vor allem, und da wird es wieder mit dem Maimonidischen, dem großen jüdischen Denker des Mittelalters, Bedürfniskatalog, den Maimonides schon im 13. Jahrhundert entwickelt hat, das kannte er natürlich, das 8-Punkte-Programm. Das Ziel war immer, von öffentlichen Leistungen, so würden wir es heute sagen, unabhängig zu werden. Möglichst unabhängig zu werden. Also, und Sozialarbeit setzt ja nun leider oft daran, wenn das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen ist. Also er ist auch für Prävention immer wieder eingetreten. Hat das anders genannt natürlich, aber an den Bedürfnissen des Menschen um in Würde, eine Würdestellung. Da ist er schon ganz auch im Geiste der italienischen Renaissance, also eine Würdestellung. Und die Würdestellung erhalte ich, indem ich mich selber ernähren kann.
Ja.
Und unabhängig von Hilfen anderer und Unterstützung durch Kommunen und Gemeinden werde. Also das hat er als Humanist, der sich eben auch sozialen Fragen zugewandt hat. Das ist wirklich sehr beeindruckend und war Erasmus von Rotterdam auch sehr fremd. Also der blieb Theologe. Thomas Morus nicht, aber die beiden haben das so ein bisschen auch auf den Weg gebracht.
Die Konzeption von US ist ja jetzt 2026, kann man sagen, 500 Jahre alt, oder wird 500 Jahre alt, also ein halbes Jahrtausend, ein runder Geburtstag. Was würden Sie denken, was gibt er uns für heute, also für die soziale Arbeit, für die Disziplin und Profession eigentlich noch mit? Welche Bedeutung kann er haben?
Ja, also wenn man sich mal, also ich habe ja eine, oder so, also die Lingua Franca damals war natürlich das Lateinische. Alle seine Schriften sind natürlich in Latein. So heute die Weltsprache Englisch, immer, irgendwann wird es Chinesisch werden, aber noch haben wir Englisch so als gemeinsame Sprache in der Welt, war damals das Lateinische. Also, es ist natürlich immer schwierig, gute Übersetzungen zu finden. Und in mir ist dann auch Zufall, habe ich im Archiv in Freiburg gesessen und habe eine Übersetzung entdeckt, da ich selber auch kein Latein, ich hatte in der Schule kein Latein, und habe eine deutsche Übersetzung entdeckt, dieser De Subventione Pauperum, dieser Unterstützung der Armen. Und also der Übersetzer ist unbekannt, ich habe ein paar Vermutungen, aber das habe ich dann in dem Buch beschrieben, ist auch nicht so wichtig. Wenn man sich dem mal zumutet, also diese Übersetzung stammt aus den 20er Jahren, also des 20. Jahrhunderts, das ist natürlich ein bisschen altmodische Sprache. Wenn man aber mal als Studierender oder als Lehrender sich dem mal aussetzt und das wirklich mal liest, diese Schrift, und von der altmodischen Sprache ein bisschen absieht, dann schimmert schon durch, und das ist das, was er uns mitgegeben hat und was zeitlos ist, Gemeinwesenarbeit. Ja, also was muss das Gemeinwesen eigentlich für die Mittellosen und für die soziale Klientel tun. Also er war ein Ideenvorläufer eigentlich des Community Work, des amerikanischen Community Work und der Gemeinwesenarbeit. Das Quartiersmanagement schimmert auch schon durch. Ich kann da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber das kann man, wenn man sich der Lektüre mal, die sich mal zumutet, kann man das heraussehen. Das schimmert durch. Und was ich schon oft erwähnt habe, die Prävention. Die Prävention. Wir brauchen in der sozialen Arbeit viel mehr Präventionsprogramme, um soziale Problemlagen zu verhindern. Und das ist natürlich vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber auch da würde ich, wenn ich jetzt noch mehr Zeit hätte, würde ich Zitate bringen können aus seiner Schrift. Er hat auch schon systemisch gedacht. Also ich habe mit Silvia Staub-Bernasconi, ich hatte die Freude, sie mal kennenzulernen, und da habe ich ihr das so, sie war da ganz einverstanden. So, ja, das könnte man schon als systemisch bezeichnen. Also über Grenzen denken, systemisch, dass soziale Problemlagen natürlich Ursachen haben und nicht Gott gewollt ist. Mhm. Das ist schon erste Ansätze für ein systemisches Denken.
Ja, man kann nach dem, was Sie sagen, raushören, oder zumindest höre ich das jetzt so mal raus, dass es bei WeBest nicht ausschließlich um individualpädagogische Ideen ging, also nach dem Motto, der Einzelne hat quasi alle Möglichkeiten in der Hand, aus seiner Armut herauszukommen, sondern er hat auch Vorstellungen und Anforderungen an die soziale Umwelt, wenn man so will, also an die Gesellschaft, die sich mit dem Armutsthema befassen muss, was ja auch eigentlich einleuchtet, wenn WeBest der festen Überzeugung war, dass Armut nicht Gott gewollt ist, sondern Menschen gemacht.
Ja, von der Politik Europas, der Kriegspolitik Europas produziert. Ja. Und er ist ja Jahrhunderte, wie wir inzwischen wissen, in Vergessenheit geraten, aber die Pädagogen des 19. Jahrhunderts haben ihn entdeckt. Und sind zum Ende des 19. Anfang 20. Jahrhunderts sind einige Dissertationen, das war auch eine wichtige Quelle für mich, sind dann erschienen. Also er war ein Vorläufer von Daniel Schleiermacher, finde ich, von Johann Friedrich Herbart und Comenius, Amos Comenius. Die haben ihn studiert und haben und über diese Pädagogen sind dann Dissertationen verfasst worden aus der Sicht von WeBest. Er hat das Individuum in seiner Würdestellung, da wird es wieder ganz jüdisch-biblisch oder biblisch, hat er unbedingt gesehen als Ebenbild Gottes, obwohl WeBest selber war mit Sicherheit nicht besonders fromm. Also aber er als Voraufklärer war er eher säkular, hat er auch immer also weg von kirchlichen und jüdischen Institutionen gedacht. Und das Individuum in die sozialpolitischen und politischen Verhältnisse seiner Zeit und seiner Stadt, der Städte und der Kommunen gesehen. Und dass Kinder, also Kindererziehung, dass sie Erziehung brauchen, dass sie gute Bedingungen fürs Aufwachsen brauchen und dass Kinder erzogen werden. Das ist ja dieses Gedankenkonstrukt der Humanisten, das eigentlich, und das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber der Homo sapiens wird eigentlich erst zum Menschen durch Bildung und Ausbildung. Also das ist sehr, da war er ganz im Sinne von Erasmus und anderen Humanisten. Wir werden eigentlich erst zu Individuen und zu voll ernstzunehmenden erwachsenen Individuen durch Bildung und Ausbildung. Und wenn das fehlt und wenn die Bedingungen für die Kindheit fehlen, dann wird das schwierig und dann wird das die Klientel von Sozialarbeit oder von Therapeuten oder Psychologen.
Wer weiß, vielleicht hat sich Immanuel Kant auch mal in die Schriften von WeBest vertieft. Ja,
ja, das wüsste ich auch gerne.
Der Mensch wird erst zum Menschen durch Erziehung. Wir sind leider schon am Ende. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Zeller, dass Sie uns Juan Luis WeBest, ich versuche es immer richtig auszudrücken, näher gebracht haben. Eine große Person, vielleicht auch eine ein bisschen vergessene Person oder eine, die wieder zu entdecken ist. Also einer, der ja, der großen, doch Ideengeber zu Beginn der Neuzeit, dem die soziale Arbeit und auch die Sozialpolitik insgesamt, glaube ich, einiges zu verdanken hat. Herzlichen Dank nochmal für das Gespräch.